Lando Norris scheidet mit einem Defekt aus. Ölschaden am Motor, nicht so toll und auch nicht so toll. 34 Punkte Rückstand jetzt auf Oscar Piastri, der überlegen, aber wenn auch relativ knapp, den großen Preis der Niederlande gewonnen hat. Da sprechen wir drüber und schätzen das Ganze auch ein bisschen ein, wie sich das jetzt darstellt in der WM. Ist sie vielleicht schon verloren? War das die Vorentscheidung? Wir gehen drauf ein. Natürlich sprechen wir auch über das Sensationspodium von Isaac Hatcher, das Ferrari-Fiasko und über die tollen Leistungen der Haas-Fahrer, der Aston Martin-Fahrer und Alex Albon und natürlich, was bei Mercedes los war. Ja, bisschen Safety Car Chaos und Tsunoda haben wir auch noch im Gepäck. Ihr merkt schon, es wird eine vollgepackte Episode und sehr, sehr spannend. Ihr seid bei M Kreisfahren, euer Kanal für News, Hintergründe und Infos aus dem Formel 1 Universum. Los geht's.
Auf geht's.
Ja, es war tatsächlich ein spannendes Rennen. Das ist einigermaßen paradox, denn Sandford ist nicht unbedingt bekannt dafür, eine Strecke zu sein, die Überholmanöver begünstigt. Wir hatten zwar den Grand Prix mit den meisten Überholmanövern in Sandford vor einigen Jahren, da hat das Wetter aber mitgespielt, ganz genau. Heute war das Wetter eher untergeordnet, überhaupt am ganzen Wochenende. Man hat uns jeden Tag 80% Regen versprochen. Der kam auch, aber irgendwie nie so, dass er irgendwie die Sessions wirklich beeinträchtigt hätte. Weder im Qualifying noch im Rennen hatten wir nennenswerte Mengen an Wasser. Außer nebenan natürlich das Meer, aber das hat auf der Strecke ja nichts verloren. Du hast gesagt, Oscar Piastri hat knapp, aber überzeugend gewonnen. Ich würde sagen, es war eher überzeugend als knapp. Grand Slam, wirklich Pole Position, jede Runde geführt, schnellste Runde, Sieg. Ja. Besser geht's nicht, knapp war es dann nur. Und da kommen wir drauf zu sprechen, wegen einigen Safety Cars natürlich. Ja. Trotzdem, es war ein ganz, ganz hervorragender Grand Prix. Wir hatten eine ganze Menge Action, von vorne bis hinten war eigentlich immer was los. Wir hatten aber auch Piloten, die abseits des Chaos ein bisschen in DRS-Trains hingen. Fernando Alonso war da wieder unterhaltsam am Funk, hat sich echauffiert über einige Dinge. Wir hatten aber auch dann eben so einen Hamilton, der hinter George Russell hängen geblieben ist. Leclerc hing ewig hinter Isaac Hatcher tatsächlich. Tsunoda und Alonso hingen dann eben in dem DRS-Train, kamen dann nicht so richtig vom Fleck, obwohl sie eigentlich schneller waren. Und dann hatten wir auch einige Überholmanöver, die schiefgegangen sind. Ja? Man darf nicht vergessen, Leclerc gegen Russell, da gab es Kontakt. Der liebe George Russell hat dann wirklich eine ganze Menge federn lassen müssen, weil sein Auto stark beschädigt war. Kimi Antonelli hat sich dann gewissermaßen an Leclerc gerecht und den gleich komplett aus dem Rennen genommen. War sicher keine beabsichtigte Aktion, aber schon ironisch eigentlich. Ja, das erst Ferrari gegen Mercedes, dann Mercedes gegen Ferrari. Werden wir sicher drüber sprechen. Paar Regentropfen gab es aber auch, Sebastian.
Ja, Anfang vor allem und ganz am Ende des ersten Drittels, da sind so ein paar Tröpfchen runtergekommen vom Himmel. Mehrere Virtual Safety Cars und Safety Cars hatten wir dann auch. Virtual Safety Cars vor allem wegen ja immer wieder Teilen, die aufgrund von Duellen auf der Strecke dann rumgelegen sind. Die müssen wir natürlich wegschaffen. Da fallen Carbonteile, ja genau, und dementsprechend müssen da Stewards kommen, die wegräumen und das geht halt nur unter Virtual Safety Car, halbwegs sicher und das ist auch gut so gewesen, aber es gab schon viele Unterbrechungen, Safety Cars natürlich vor allem, weil Hamilton, Leclerc und Norris dann ausgeschieden sind, aus verschiedensten Gründen, gehen wir gleich auch nochmal drauf ein und es hat sich wieder bewahrheitet sozusagen, das Sandford-Gesetz, 2021 ist der Pole-Sitter immer der Sieger gewesen und doppelt bitter für Lando Norris, der hat nämlich in den Sessions bis Q3 eigentlich in der Qualifikation die Nase vorn gehabt vor Oscar Piastri und wird sich wahrscheinlich dahingehend schon ein bisschen ärgern. Wir werden auch so ein bisschen über seine Psyche heute mal sprechen, später zumindest mal anreißen. Das scheint nämlich eigentlich doch in guter Verfassung zu sein. Man sagt ihm ja anderes nach. Und er hätte es ja vielleicht auch noch irgendwie hinten raus schaffen können. Gehen wir aber gleich ein bisschen darauf ein. War dann aber alles Makulatur, nachdem er eben dieses Ölleck hatte, der Motor aufgegeben hatte und dementsprechend Lando Norris in die Knie gezwungen hat. Auch spannend, gehen wir auch gleich drauf ein. McLaren war auf harten Reifen schneller als Verstappen auf Soft, also doch auch wieder totale Machtdemonstration. Aber bevor wir jetzt sozusagen alles aufdröseln, schauen wir mal in den in die Analyse vom guten Jay von JF1 rein, denn der hat natürlich auch seine Meinung wieder mal und die hören wir uns jetzt an.
Servus Leute, cooles Rennen, was wir da gesehen haben in Sandford. Ich würde dem Rennen eine 8 von 10 geben. Ja, die Safety Cars haben es ein bisschen begünstigt, aber vor allem dann nach den Restarts, da gab es immer ordentlich Action und das lag vor allem daran, dass die Fahrer auch mal Risiko eingegangen sind. Sie haben da vielleicht manchmal die Brechstange rausgeholt. Ja, manchmal war es zu viel, siehe Antonelli, passiert. Einfach Mund abwischen, analysieren, abhaken für den jungen Italiener. Aber einer, der hat mir richtig leid getan, nämlich Lando Norris, hat jetzt, finde ich, eigentlich alles richtig gemacht. Ja, im Qualifying war er halt nur Zweiter, ganz, ganz knapp hinter Piastri. Und dann ist es halt schwer, in Zandvoort zu überholen. Deswegen mit P2 wäre er wahrscheinlich selber zufrieden gewesen. Und dann dieser bittere Ausfall. Und da glaube ich aber auch nicht, dass die WM jetzt gelaufen ist. Man ist das ja jetzt schon zum Teil, ist die WM gelaufen, ist Piastri jetzt Weltmeister? Natürlich nicht. Auch Piastri wird vielleicht das ein oder andere Mal Pech haben. Verstappen, der hat es heute versucht, war zu langsam, aber der wird in einem anderen Rennen vielleicht auch nochmal gegen die McLaren antreten und da vielleicht nochmal ein bisschen Würze reinbringen. Vielleicht Ferrari ja jetzt in Monza beim nächsten Rennen. Da kann ich mir gut vorstellen, dass da Ferrari alles rauspackt und vielleicht auch um den Sieg mitfahren wird. Von daher, es bleibt spannend, auch wenn wir jetzt einen guten Vorsprung von Piastri haben, aber die WM ist auf keinen Fall gelaufen. Ich glaube, wir können uns auf jeden Fall auf weitere coole Rennen freuen. Noch 9 Stück. Deswegen, wir sehen uns bald wieder. Leute, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.
Ja, kann man größtenteils, glaube ich, schon so sehen, oder?
Weiß ich nicht. Also Jay meinte, er ist nichts verloren tatsächlich. Die WM sieht er weiter offen. Ich glaube, ich bin da ein bisschen pessimistischer, muss ich ganz ehrlich sagen. War das jetzt heute eine WM-Vorentscheidung in Richtung Oscar Piastri? Ich glaube fast schon. Ja, muss
also
man jetzt auch klar so
sehr
sagen.
Sehr gut aus, ja. Also die Daten geben es jetzt ja auch her. Wir gehen ja jetzt auch gleich darauf ein.
Ja, genau.
Sag uns mal, was Sache ist.
Naja, wir hatten da schon drüber gesprochen. Grand Slam, eigentlich ein sehr überzeugender Sieg von Oscar Piastri. Das Ruder schlug dann eben im Q3 um, als er im ersten Versuch, der dann auch tatsächlich der beste von beiden war, 12.000stel Vorsprung auf Lando Norris hatte. Damit hat er sich eben hauchdünn die Pole geholt. Und die auch nicht mehr hergegeben. Er hat den Start überzeugend gewonnen, er hat jeden Restart nach den zahlreichen Safety-Car- und Virtual-Safety-Car-Phasen dann auch ganz humorlos einfach über die Bühne gebracht, ohne sich irgendwie eine Blöße zu geben. Schnellste Rennrunde, wie gesagt, jede Runde angeführt. Sehr, sehr glatter und überzeugender Grand Slam. Und natürlich dann das Glück des Tüchtigen. Lando Norris, sein ärgster Kontrahent im WM-Kampf, ist ausgeschieden, schreibt eine Nullnummer. Somit haben wir unter dem Strich jetzt einen Vorsprung von 34 Punkten für Oscar Piastri. Er sitzt im besten Auto und könnte sich jetzt tatsächlich einige zweite Plätze leisten bei gleichzeitigen Siegen von Lando Norris und wäre immer noch in Führung. Ich glaube, das ist mental für den Kopf schon eine ganz gute und entspannte Ausgangslage jetzt für Oscar Piastri. Er ist cool schlechthin, ja. Wirklich lässt sich da in keinen Fehler reintreiben und ist ja mental einfach unheimlich stark. Ja. Immer schon gewesen. Das hat er in diesem Jahr schon mehrfach bewiesen, heute in Zandvoort einmal mehr. Und ich glaube, mit so einem dicken Punktepolster jetzt im Rücken lässt er da wahrscheinlich nichts mehr anbrennen. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass auch sein Auto mal vielleicht den Geist aufgibt, wie es bei Lando Norris jetzt eben passiert ist. Tja. Wünschen wir natürlich keinem. Andererseits wünschen wir es uns natürlich auch nicht, dass in der WM durch so einen Defekt entschieden wird. Ja. Wir haben gesagt, 34 Punkte ist der Unterschied jetzt. Letztes Jahr war übrigens der knappste Rückstand, den Lando Norris damals auf Max Verstappen in der WM hatte. Oder zumindest in der zweiten Saisonhälfte. 52 Punkte, ja. Also es geht heute immer noch eine ganze Ecke knapper zu als im letzten Jahr. Und letztes Jahr gab es dann schon, zumindest die Hoffnung auf einen WM-Kampf. Deswegen, da bin ich schon bei Jay, wir sollten die Hoffnung nicht aufgeben. Es kann noch viel passieren. Aber die Ausgangslage für Oscar Piastri ist bequem. Ich habe es gerade schon angerissen, Norris müsste jetzt 5-mal in Folge gewinnen. Sofern Oscar Piastri immer Zweiter wird, ist er immer noch ein Punkt vor ihm. Ja, also
andersrum, ne? Norris wäre dann ein Punkt vor Piastri.
Okay, so.
35 hat er dann gesammelt, genau. Aber man sieht, also es ist schwierig für Norris.
Auf jeden Fall ist es wirklich sehr, sehr unwahrscheinlich irgendwie, dass das in 9 Rennen passiert, die wir noch haben. Ja, wir haben ja noch 9 Rennen in der Saison. Schauen wir mal. Die Nervenstärke spricht auf jeden Fall für Oscar Piastri.
Ja, aber man muss auch sagen, also ich habe, wie viele wahrscheinlich, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Wie oft haben wir denn jetzt in den letzten Jahren gesehen, dass ein McLaren mit einem technischen Defekt ausscheidet? Also ich kann mich jetzt spontan nicht so wirklich erinnern.
Überhaupt. Also die Autos scheiden grundsätzlich ja heute gar nicht mehr aus. Und mit einem Motordefekt schon gleich gar nicht. Also sehr, sehr selten.
Selten, ja. Also bei Ferrari kann ich mich spontan erinnern, vor ein paar Jahren, als Sainz und McLaren zusammengefahren sind. Ich glaube, da hatten beide das Problem in Österreich. Aber es ist wirklich Ja, sehr unwahrscheinlich. Und Piastri müsste schon sehr viel Pech haben. Aber wir sehen ja, sowas kann dann doch mal passieren. Also man weiß ja nie, dass die zwei jetzt aber in einem Zweikampf aneinander rasseln. Also praktisch Norris und Piastri oder halt Verstappen da auch noch irgendwie mitmischt und irgendeinen von der Strecke schubst, ist, glaube ich persönlich, jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich. Denn Norris, der muss sich jetzt zusammenreißen. Der wäre natürlich derjenige, der viel größeres Problem hätte, wenn da beide abfliegen. Und Verstappen, da habe ich so den Eindruck gehabt, der sichert jetzt lieber nach hinten gegen Russell ab und auch, keine Ahnung, ich würde jetzt mal sagen, wenn wir die 21. Saison hätten, ist natürlich ein Extrembeispiel, aber dann hätte der ganz anders zugelangt heute, als er da seinen P2 verteidigt hat gegen Norris. Der hat es übrigens auch super gemacht, das darf man jetzt nicht kleinreden, ist da sehr schön dann wieder zurück vorbeigegangen an Verstappen, der ihn ja beim Start kassiert hatte, aber... ich habe das Gefühl, unser lieber Max, der ist auf Punkt der Maximierung aus für sich selber und ist natürlich da auch total realistisch, da geht nach vorne nichts mehr und bevor er da irgendwie riskiert, sich selber auch noch mit abzuschießen vom Heimpublikum, hat er das alles genau richtig gemacht. Was man auch sagen muss, Norris hätte übrigens nur 24 Punkte Rückstand, immer noch eine Menge Holz, aber wenn er eben dieses Harakiri-Manöver in Kanada nicht gemacht hätte, also diese zwei Szenen, die sind jetzt möglicherweise wirklich saisonentscheidend. Das hat ihm ja damals ein DNF beschert und Piastri ist dann auf seinem vierten Platz geblieben, den er damals hatte, als Norris an ihm vorbei wollte. Es ging ja damals, wir erinnern uns nicht um den Sieg, den hat sich dann Russell geholt in Kanada. Was man aber auch sagen muss, und das fand ich auch wieder mal sehr positiv, man sagt ja immer so ein bisschen gerne, ja, der Norris ist so ein bisschen Weichei, also jetzt wörtlich nicht, aber man kann den Eindruck gewinnen, ne? Teilweise auch von Experten, so wie sie eben dann teilweise eine labile Psyche bescheinigen. Ja, klar, in Duellen auf der Strecke ab und zu kann man ihm da so eine fehlende Härte vielleicht schon vorwerfen, aber was ich immer wieder beeindruckend finde, ist, wenn er dann solche Rückschläge sozusagen verkraften muss, die steckt er wirklich gut weg. Also wenn ich mir mal anschaue, gut, bei Hamilton ist es wieder eine andere Geschichte so mit dem Hintergrund, aber den merkst du wirklich an, wenn der irgendwie ja, psychisch angeknackst ist sozusagen nach einem Rennen und dann wieder mal vor die Kamera tritt und dann eigentlich nicht mehr weiter weiß, bei einem Norris, der natürlich die viel bessere und bequemere Ausgangsposition hat. Trotzdem, wenn sowas passiert, der ist eigentlich schon fast wieder gut drauf dann am Ende und sagt sich, ja okay, das muss ich halt jetzt wegstecken und der gibt niemanden die Schuld und das finde ich schon immer sehr stark. Also daran wird es, glaube ich, nicht scheitern bei ihm.
Nee. Daran wird es nicht scheitern. Er hat ja auch schon gescherzt, als er noch im Cockpit saß, also direkt beim Ausfall, hat er schon mehr oder weniger sein Team getröstet und gesagt, ey, ist schon okay, Jungs, passiert halt, was soll's, Mund abwischen und weiter. Ne? Das ist schon eine gute Mentalität, die er da hat.
Stark auf jeden Fall,
ja. Er hat ja recht, was soll er denn machen? Ne? Steckst du einfach nicht drin, das kann passieren, er hat alles gegeben. Und Dinge, die man nicht unter Kontrolle hat, über die sollte man sich auch wirklich nicht grämen. Deswegen ist das schon absolut in Ordnung. Das leitet eigentlich ganz geschickt über zu Max Verstappen. Der hatte heute auch nicht wirklich in der Hand, da um den Sieg mitzukämpfen. Er hat sich aufs Verteidigen da verstanden und hat seine Sache sehr gut gemacht. Er hat getan, was er konnte, hat versucht, nach vorne anzugreifen. Am Start schon auf den Softreifen hat er versucht, die McLarens zu überholen. Immerhin, ja, im Fall von Lando Norris ist es ihm auch gelungen. Aber lange konnte er sich dran nicht erfreuen. Ich glaube, in Runde 8 oder so kam Lando Norris ja dann wirklich wieder zurück an Max Verstappen vorbeigeflogen, hat ihn sehr, sehr sehenswert überholt. Max Verstappen hat aber auch nicht mit der letzten Konsequenz dagegen gehalten. Er wusste, gegen die McLaren ist halt kein Kraut gewachsen. Da braucht er sich auf nichts einlassen. Er muss halt gucken, dass er einen Podiumsplatz absichert. Vor dem Heimpublikum ist das ja auch eine schöne Sache. Und das hat er dann geschafft. Durch den Ausfall von Lando Norris ist es sogar Platz 2 geworden. Da hat er sich bestimmt drüber gefreut. Und ich denke, er ist auch realistisch genug zu sehen, dass der WM-Zug natürlich schon längst abgefahren ist.
Hat er auch schon vor vielen Rennen gesagt.
Ja, ganz eben, ganz klar. Er hat dann aber auch öfter mal in den Rückspiegel geguckt und da war ein Isaac Hadjar mitunter formatfüllend drin im DRS-Fenster. Ich denke schon, dass Isaac Hadjar jetzt auch keinen Angriff geritten hätte gegen Max Verstappen. Ich glaube, da ist die Hierarchie innerhalb des Red Bull-Konzerns schon so weit klar, dass man da schon gesagt hätte, so ey, jetzt mach mal halblang. Aber Hadjar hat sich natürlich ganz, ganz hervorragend aus der Affäre gezogen. Wir werden natürlich ohnehin in aller Ausführlichkeit unseren Fahrernoten auf die individuellen Leistungen der Piloten eingehen. Also wundert euch nicht, wenn wir hier ein bisschen abkürzen. Es sind die Highlights, ja. Wir müssen auch gucken, dass die Folge nicht eine Stunde lang wird. Sonst guckt's ja keiner.
Das werden dann die Fahrernoten.
Ganz genau. Aber wie gesagt, Isaac Hadjar mit einem ganz, ganz hervorragenden Wochenende. Er hat sich mindestens dann in den Fahrernoten eine 15 von 10 verdient, glaube ich, diesmal. Das war wirklich super gut. Und es gibt ja nach wie vor Gerüchte und vielleicht sogar steigt die Wahrscheinlichkeit zunehmend, dass Isaac Hadjar und Max Verstappen ja auch Teamkollegen werden nächstes Jahr. Die Spatzen pfeifen da einiges von den Dächern. Die Fans und Experten sind sich nicht so einig, ob das der beste Move ist, für Isaac Hadjar dann zu Red Bull zu wechseln. Andererseits, neue Regeln, vielleicht baut Red Bull ein Auto mit anderer Charakteristik, mit dem vielleicht auch andere Piloten jenseits von Max Verstappen umgehen können. Es wäre, wer auch immer da drin sitzt, es wäre den zweiten Piloten auf jeden Fall zu wünschen. Ja. Auch Yuki Tsunoda ist ja zumindest offiziell noch nicht ganz raus aus der Rechnung. Er hat sich auch ordentlich geschlagen, das Antwort muss man sagen. Im Qualifying hat nicht wahnsinnig viel gefehlt. Ich glaube, es war eine halbe Sekunde auf Max Verstappen. Das ist jetzt nicht wenig tatsächlich, aber wenn man sich generell die Abstände anguckt an diesem Wochenende, auf dieser kurzen Runde waren die Abstände doch relativ groß, muss man sagen.
Überraschend, ja.
Das war schon okay. Und im Rennen hat sich Yuki Tsunoda auch wirklich dann achtbar geschlagen. Ja, viele Duelle, er steckte dann oft im Verkehr, hat aber auch gute Überholmanöver gezeigt, keine Fehler gemacht und am Ende mit P9 verdiente Punkte geholt. Ja. Also leichter Aufwärtstrend für den Japaner. Hoffen wir, dass es so bleibt. Im Qualifying war er ohnehin überrascht, dass er so weit hinten ist. Er hat gesagt, er hat keinen Fehler gemacht. Die Runde hat sich gut angefühlt. Nur die Pace war halt nicht da, wie schon so oft. Das sind Worte,
Auto
die hat man...
Netz, ja.
Ja, ja, das genau die gleichen Worte hat man ja auch von Sergio Perez öfter gehört letztes Jahr. Der ist eigentlich gut gefahren, hat keinen Fehler gemacht. Zack, irgendwie halbe Sekunde hinter Max Verstappen. So. Da bist du auch einfach ratlos. Hm. Aber soweit zum Red Bull-Stall mal oder zu
eine
den beiden
noch.
Red Bull-Stellen. Eine hast du noch?
Ja,
okay, hau rein.
Man darf nicht vergessen, da gehen wir in den Fahrernoten natürlich auch ein bisschen drauf ein. Tsunoda hat ja auch, ich weiß gar nicht wann es kam, auch ungefähr so letztes Drittel oder Viertel im Rennen, bilde ich mir ein, mit Problemen am Gaspedal zu kämpfen. Irgendwie
stimmt.
Erst bei 70% durchtreten, hat er dann volle Power gehabt. Das war auch nicht einfach. Da musste ich auch erstmal überhaupt dann dran gewöhnen. Also es war schon stark. Er hat danach auch noch Überholmanöver gezeigt, mindestens. Also das war schon okay. Und was ich auch noch interessant fand, Hadjar, ich glaube, der ist mental einfach unfassbar stark für sein junges Alter. Der, gehen wir, wie gesagt, Fahrnoten nochmal ausführlich drauf ein, aber er hat sich nicht irgendwie unter Druck setzen lassen, hat keinen Fehler gemacht und dann ist er fast schon gestalkt worden von Sky Sports UK. Die haben ihn am Ende noch gefragt, so ja, viele meinen ja jetzt, dass du dann zum großen Red Bull-Stall gehen sollst und so, fühlst dich bereit und dann hat er wohl eigentlich schon gar nicht mehr in dem Interview sein wollte, er wollte einfach nur noch weg und mit seinen Leuten feiern, hat er nur gesagt, ich bin für alles bereit. Also weiß gar nicht, ob der noch bewusst das geschaltet hat, da wollten sie natürlich was aus ihm rauskitzeln, dass sie dann in den Headlines verwenden können. Das hat er jetzt wahrscheinlich auch nicht so, sagen wir mal, arrogant gemeint, wie es vielleicht da drüber gekommen ist. Der weiß natürlich auch langsam aber sicher sozusagen. Aber natürlich, er ist da in der Verlosung drin und damit zu Ferrari. Und das wird jetzt leider schmerzhaft für alle, die es mit den Ferrari-Fahrern oder zumindest mit dem Team halten. Hamilton hat auch da, also genauso wie es mich überrascht hat, dass Norris sozusagen der Motorflöten gegangen ist, hat es mich überrascht, dass Hamilton plötzlich in der Mauer gelandet ist. Ein Fahrfehler, hat er dann auch selber gesagt, ist da zu weit außen praktisch in der Kurve rausgekommen, auf diesen grünen Bereich, wo diese Werbung drauf ist, der natürlich sehr rutschig ist und dann war es zu spät, dann konnte er das Auto nicht mehr kontrollieren und dann ist er eben gar nicht mit so einer hohen Geschwindigkeit eigentlich in die Begrenzung gefahren, aber so eine Achse in der Formel 1, die ist relativ empfindlich und da war sie halt hin und dann ging es nicht mehr weiter. War dann das erste von mehreren Safety Cars, die das Rennen ordentlich durcheinander gewirbelt hatten. Ich glaube, dass Hamilton auf jeden Fall noch ein bisschen weiter nach vorne gespült worden wäre, wenn es ohne Fehler gemacht hätte. Er war das ganze Wochenende auch sehr nah an Leclerc dran, teilweise ein bisschen davor, in der Quali dann auch wirklich überhaupt nicht weit weg. Also es war ja ein Wimpernschlag, nicht mal.
Exakt eine halbe Zehntel. Das war der zweitkleinste Abstand hinter den McLaren-Piloten übrigens. Ne? Die 12.000stel, 50.000stel dann die Ferrari-Piloten auseinander.
Im Grunde ist das ja gleich schnell. Ne? Also da reden wir über Dinge da. Ja, also
Wimpernschlag.
Darf nicht vergessen, Leclerc ist einer der besten Qualifier im ganzen Grid. Zumindest wird ihm das immer nachgesagt. Also das ist schon beachtenswert, aber Hamilton hat, warum auch immer, in den letzten Rennen überraschend viele Fahrfehler gezeigt, eigentlich untypisch für ihn. Spricht jetzt entweder dafür, dass der Ferrari schwer zu handeln ist momentan, oder eben, dass er halt da gerade nicht auf seinem höchsten Level operiert. Egal wie es ist, er muss sich dann ein bisschen zusammenreißen, sonst geht es dann irgendwann doch als Selbstbewusstsein stärker, obwohl er selber gesagt hat, er ist da jetzt aus der Sommerpause mit frischer Energie raus und das hat ihm gut getan. Sprechen wir aber lieber mal noch über Leclerc, denn der hat es nämlich wirklich stark gemacht, direkt am Start vorbeigegangen an Russell, und das war sein großes Glück, kann man jetzt sagen, aber natürlich können. Hing dann aber seinerseits lange hinter Hutcher, genauso wie eben Hamilton lange hinter Russell gehangen war. Und da sind wir wieder bei dem alten Lied in Sanford, da kommst du halt unter normalen Bedingungen kaum an deinem Vordermann vorbei, außer du bist halt deutlich schneller. Man hat aber auch gemerkt, dass der Ferrari eigentlich ganz gut ging, und wahrscheinlich, wenn die beiden vor Russell und Hutcher jeweils gewesen wären, hätte ich gerne mal gesehen, wie viel reale Pace in dem Ferrari eigentlich drinsteckt. Im Endeffekt war das aber eigentlich auch alles egal, denn Leclerc hat dann in Runde 32 die Brechstange gegen Russell ausgepackt, hat ihn da so ein bisschen überrumpelt nach einer Virtual Safety Car Phase. Und war es Virtual Safety Car? Ja, ne? Auf jeden Fall entweder Safety Car oder Virtual Safety Car. Es war wahrscheinlich Virtual Safety Car. Und ja, das hätte eben erstmal zum Verhängnis werden können, weil es dann an der Investigation war, hat er da im Prinzip abseits der Strecke, also war vielleicht ein Zentimeter von dem Hinterreifen noch irgendwie auf der Strecke drauf, Russell überholt. Er hat sich natürlich beschwert, wie wir es von ihm kennen, diesmal aber ziemlich geschimpft sogar. Und das hätte wahrscheinlich eine Strafe gegeben hinten raus, schätze ich jetzt mal. Im Endeffekt war es egal. Antonelli hat sich, wir haben es ja gesagt, gerecht. Ja, also natürlich war das keine Absicht, aber ist natürlich unglücklich gelaufen. War da sozusagen, hat den Undercut gegen Leclerc gefahren, und dann hat Ferrari reagieren wollen. Hätten sie vielleicht auch gar nicht unbedingt machen müssen. Aber als Ende vom Lied war, Leclerc kommt aus der Box mit natürlich noch nicht perfekt aufgewärmten Reifen oder warmgefahrenen Reifen. Antonelli dann dementsprechend schon mit warmgefahrenen Reifen und hat dann eben sein Glück gesucht in der Attacke. Und da sind wir auch wieder dabei, ne? Also in Sanford, da musst du es halt probieren, wenn sich die Gelegenheit bietet. Aber er hat es dann halt, sage ich mal, ungeschickt oder optimistisch gemacht. Auf jeden Fall hat er da die Lücke gesucht, wo sie eigentlich nicht ist.
Ja, ist die Lücke war schon da, er war ein bisschen zu schnell, denke ich, ne?
Ja.
Das Auto ist dann untersteuert und in Leclerc rein einfach.
Ob es ein Verstappen vielleicht geschafft hätte oder ein Alonso in der gleichen Situation, ja, da kann man jetzt drüber spekulieren, aber im Endeffekt, da hat auch Verstappen mal in einem der ersten Interviews an dem Wochenende drüber geredet, die Ideallinie, die ist da halt oben und nicht unten, und wenn du das dann halt dann dort machst und sowas versuchst, dann muss das nicht immer gut gehen, und hier ist es halt nicht gut gegangen. Im Endeffekt, ja, Antonelli hat sich dann auch selber ins eigene Bein geschossen oder in den eigenen Reifen. Der war dann nämlich hin, da musste in die Box. Im Endeffekt hinten raus 10 Sekunden für die Attacke gegen Leclerc bekommen und nochmal 5 Sekunden, weil er dann in der Box auch noch zu schnell unterwegs war. 15 Sekunden also. Und dadurch, dass es so viele Safety Cars gab, am Ende, ich weiß schon gar nicht mehr, wo gelandet ist, aber wahrscheinlich auf dem letzten Platz. Schade eigentlich, weil sowohl Russell als auch Antonelli ziemlich schnell unterwegs waren eigentlich. Vor allem Russell auch wieder recht gut unterwegs gewesen. Da kommen wir aber eigentlich auch gleich noch drauf. Wir waren ja bei Ferrari, und da ist es jetzt im Prinzip so. Es ist erstmal ein punktloses Wochenende gewesen. Beide Fahrer hätten mehr schaffen können, und das tut eigentlich weh, und jetzt kann man sagen, man freut sich, jetzt endlich kommt Monza, weil das sind die Ferrari eigentlich immer im Überperformen, egal wie schlecht die Saison läuft. Selbst Podium oder Sieg könnte da drin sein, wenn man so in die Vergangenheit schaut. Aber Hamilton hat tatsächlich jetzt einen Negativrekord aufgestellt, und das tut echt weh. Es hat Ivan Capelli, heißt der Kamerad, vielleicht kennen ihn noch manche von euch. Es müsste die Saison 1989 gewesen sein. Da gab es nämlich seitdem keinen Ferrari-Piloten, der eine längere Serie an Rennen ohne Podium durchlebt hat. Und Hamilton ist jetzt bei 15 Rennen ohne Podium. Capelli hat damals 14 geschafft, und das war eine Saison, in der er in 14 von 16 Rennen ausgeschieden ist, aufgrund von technischen Defekten. Der Motor war damals es war halt ein Motor, der da hinten drin war, aber halt nicht lang. Er halt ist mehr oder weniger jedes Rennen in die Luft geflogen. War nicht zuverlässig. Bevor man dabei jetzt aber zu sehr, ist ein Fun Fact, aber zu sehr oder zu viel reininterpretiert. Hamilton ist schon ein anderes Kaliber. Der liebe Capelli, der hat insgesamt seiner Karriere nur drei Podien. Ich glaube, ich habe das hier falsch aufgeschrieben. Das dürften keine 32 sein. Ivan
Capelli fuhr auch 1992 für Ferrari übrigens. Ich habe es gerade nochmal gecheckt.
Weil dann habe ich das 89, falsch
aufgeschrieben. Ja, 89 war er noch bei Leightonhouse unterwegs.
Danke für die Korrektur.
Ein sehr, sehr schönes Team mit einem der schönsten Autos.
Ja, aber er hat halt weniger gerissen, kann natürlich auch in den Teams gelegen haben. Aber wie gesagt, Hamilton, der muss jetzt langsam in die Puschen kommen. Speed ist da, Fehler müssen halt abgestellt werden.
Ja, das ist auf jeden Fall der Punkt. Generell muss Ferrari ein bisschen aufpassen, da jetzt nicht den Anschluss zu verlieren. Eigentlich sind sie, was die WM-Platzierung angeht, ja sehr gut dabei, kämpfen da gegen Mercedes und gegen Max Verstappen um Platz 2 in der Konstrukteurswertung, kann man so sagen. Aktuell schaut es gut aus, aber in Sandford haben sie jetzt Punkte verloren gegen Mercedes, muss man sagen. Ja. Nullnummer für Ferrari, immerhin Russell hat ein paar Punkte geholt. Auch mit dem havarierten Auto ist ihm das noch gelungen. Antonelli, du hast es gerade schon gesagt, ist dann mit seinen ganzen Strafen leider noch aus den Punkten rausgeflogen. Hat er sich selber eingebrockt diesmal. Trotzdem, ich denke, sie werden, Durchhalteparolen aussprechen müssen. Ja, und wenn in Monza dann wieder ein gutes, starkes Ergebnis rausspringt, dann verzeihen die Tifosi ihnen sowieso alles. Ich denke, das ist schon in Ordnung. Bevor wir zum Ende kommen dieser Episode, lass uns noch über einige andere Akteure sprechen, die auch eine sehr, sehr gute Rolle gespielt haben und uns viel Spaß bereitet haben in dem
Nicht
Rennen.
Ohne aber zu verschweigen, dass Hamilton eine Glücksstrafe bekommt noch in Monza. Ich glaube, 5 Plätze sind es, ne? Also das ist auch extrem bitter.
Musste nämlich, die Stimmung doch noch vermiesen.
Ja, in die Startausstellung gefahren, war bei Gelb zu schnell. Also das ist dann, glaube ich, nach dem Rennen entschieden worden. Und das ist natürlich extrem bitter. Also,
das ist sehr bitter.
Da kommst du aus einem schlechten Wochenende und nimmst dann sozusagen noch so einen Ballast ins nächste mit und dann ausgerechnet nach Monza. Also schauen wir mal, wie das endet.
Ja, keine guten Vorzeichen auf jeden Fall. Aber ja, was soll's. Irgendwie verhexte Saison bisher ein bisschen bei Ferrari.
Für andere lief's besser.
Zum Beispiel für Williams, zumindest in Form von Alex Albon. Für den lief's im Qualifying schlecht. Da war er 15., war fuchsteufelswild. Letztendlich, das hat auch James Vowles, sein Teamchef, dann erklärt, war es eine winzige Kleinigkeit hinsichtlich der Reifenaufwärmung. Ja, die Reifen haben sie dann minimal falsch aufgewärmt, paar Grad zu wenig. Das hat dann so viel Leistung gekostet, dass er nur 15. geworden ist und nicht im Q3 dann mitfahren durfte. Im Rennen hat er alles gut gemacht. Ja. Er hat sich direkt am Start schon eine ganze Menge Plätze geholt. Ich glaube, 4, 5 Positionen hat er schon gut gemacht.
Ja.
Am Ende des Rennens ist er auf P5 gelandet. Ja. Insgesamt 10 Plätze also gut gemacht während des Grand Prix. Ganz, ganz hervorragende Leistung von Alex Albon. Für Carlos Sainz lief es schlechter. Über den reden wir, wie gesagt, dann ausführlich mit Sicherheit in unseren Fahrernoten noch. Wollen wir zumindest mal jetzt gegen Ende ein bisschen positiver bleiben.
Ja.
Halten uns mal an die guten Dinge. Lance Stroll wäre auch so eine Erfolgsgeschichte tatsächlich. Nachdem das Wochenende überhaupt nicht gut lief für ihn. 2 Unfälle inklusive kaputter Autos, Nachtschicht für die Mechaniker und. Im Qualifying hat das Auto dann gleich nochmal weggeworfen. Letzter Startplatz. Trotzdem ist er dann mit einer gewagten Strategie und natürlich entsprechend bisschen Safety-Car-Glück in die Punkte gekommen. Ist am Ende sogar vor Fernando Alonso gelandet, seinen Teamkollegen. Eigentlich sah es für die beiden Aston Martins in den Trainings ja hervorragend aus. Da war sogar das Alonso-Podium, das ich ja getippt habe, ganz wagemutig und leichtsinnig, schien sogar in greifbarer Reichweite meiner Meinung nach. Aber im Qualifying haben sie Federn gelassen, wie gesagt, Stroll letzter, Alonso war, glaube ich, dann nur 10. am Start. Ging beide für beide trotzdem einigermaßen nach vorne, beide mit Punkten auf jeden Fall. 7. Am Ende, wie gesagt, Stroll, ich glaube 8. war Alonso, ne, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja.
Ganz gute Teamleistung, bringt auf jeden Fall wertvolle Punkte. Auch Haas war sehr gut unterwegs und da erzählst du uns was.
Ja, Doppelpunkte geholt, also beide in den Punkten. Behrmann ist auf Platz 6 vorgefahren, also eigentlich total irre. Denn,
aus der Boxengasse, ne?
Ja, genau, er ist auch vom letzten Platz dann gestartet. Ocon auf Platz 10 und Ocon, der hat tatsächlich das ganze Wochenende extrem gestruggelt, war nicht zufrieden mit dem Auto und wie sie es gefahren hat. Der ist von Platz 18 gestartet, hat das ganze Wochenende irgendwie Probleme, sich mit seinem Auto und mit dem Setup anzufreunden und eigentlich kann er wirklich zufrieden sein, wenn er da nicht auf seinen Teamkollegen schieben würde. Der Behrmann hat es natürlich sensationell gemacht, 14 Plätze gewonnen im Lauf des Sonntags, also das ist schon unfassbar. Erwähnenswert da auch, beide sind extrem lange draußen geblieben. Ocon ist zu seinem Boxenstopp in Runde 52 gegangen, Bam in 53. Das war übrigens die gleiche Runde, in der die beiden McLaren-Fahrer, die haben ja jeweils Doppelboxenstopps gemacht, zu ihr zweiten Stopps bereits gekommen sind. Also das war auch so eine Geschichte. Zwischendurch ist übrigens Ayao Komatsu auch, also der Teamchef von Haas, interviewt worden während des Rennens und hat gemeint, naja, also die ganzen Safety-Car-Geschichten, die spielen uns jetzt nicht rein. Das ist eigentlich eher was für die Zweistopper. Ja, hat ihn aber jetzt auch nicht unbedingt wahnsinnig geschadet. Also so Doppelpunkte hätte er wahrscheinlich am Anfang des Wochenendes direkt unterschrieben. Ist so gekommen. Dann sprechen wir auch noch kurz über Mercedes. Die hatten viel Licht und viel Schatten. Russell, der ist eigentlich immer hin und her meandert von Platz 4 und 5. War eigentlich also immer da, wo er die ganze Saison eigentlich schon bummturnt. Direkt in Schlagdistanz zum Podium. Ist dann halt von Leclerc aus dem Spiel genommen worden. Ein bisschen überrumpelt worden, eben wie gesagt, nach dem Virtual Safety Car. Meiner Meinung nach war es zu hart, war jetzt nicht super unfair, aber hätte wahrscheinlich eine Strafe bekommen für Leclerc. Nichtsdestotrotz, 50 Downforce-Punkte hat es den lieben Russell gekostet, weil sein Unterboden auf der linken Seite beschädigt worden ist. Da haben wir gesehen, wie da Teile weggeflogen sind. Das hat laut Toto Wolff, dem Teamchef von Mercedes, dann so Pi mal Daumen eine Sekunde pro Runde ausgemacht. Das sind natürlich Welten in der Formel 1. Ne? Dass er dann überhaupt noch P4 nach Hause fahren konnte, das hat natürlich viel damit zu tun, dass ja Hamilton vorher rausgeflogen ist, der nicht mehr mitmischen konnte. Norris ist dann später rausgeflogen und und Leclerc natürlich auch. Die werden wahrscheinlich teilweise oder zumindest zwei von denen vor ihm gelandet. Aber hat natürlich auch viel damit zu tun, dass Russell extreme Klasse hat und die auch wieder mal bewiesen hat an dem Wochenende. Also dem wünsche ich echt ein gutes Auto für 2026. Und ja, immerhin konnte sich Mercedes so ein paar Pünktchen, hast du ja am Anfang auch schon gesagt, sichern aufs Konto und damit sich etwas an Ferrari ranrobben in der Konstrukteurs-WM. Ja, Antonelli haben wir auch schon drüber geredet. Leclerc übermotiviert abgeschossen, das hätte nicht sein müssen, hat seine Strafen dann auch zurecht bekommen, sowohl eben für dieses Manöver als auch die Übertretung der Geschwindigkeit in der Boxengasse. An und für sich war es aber eine gute Leistung von ihm, war auch recht nah an Russell dran das ganze Wochenende, was ja auch eine Riesenleistung ist und zeigt natürlich auch da, dass er nicht overhyped ist. Also darfst da auch nie vergessen, dass die Formel 1 heutzutage eine wahnsinnig hohe Einstiegshürde hat. Viele sagen ja, man braucht ja fast 3 Saisons als Rookie, um da so richtig Fuß zu fassen. Klar. Und er setzt da schon echt Akzente in seiner ersten Saison. Toto Wolff hat ihn dann auch in den Arm genommen, war ihm gar nicht böse und ich glaube, der macht das schon alles richtig. Also sowohl Toto Wolff als auch Antonelli, sowas passiert halt.
Er hat auch das Auto im ersten Training weggeworfen, dürfen wir nicht vergessen, nach 10 Minuten oder so. Wäre ihm das nicht passiert, wäre das ganze Wochenende, glaube ich, noch anders gelaufen. Er hat ja dann auch entsprechend die Trainingszeit nicht gehabt, hat er nicht nutzen können. Dann ist das Qualifying dementsprechend nicht ganz optimal gelaufen, weil er nicht perfekt vorbereitet war. Hätte das besser abgeschlossen, wäre er weiter vorne gewesen. Hätte, wäre, wenn, ihr merkt schon, das ist etwas, das funktioniert in der Formel 1 leider nicht. Leider für Antonelli in diesem Fall. Er wird eine ganze Menge lernen aus diesem Jahr und dafür ist er so ein Rookie-Jahr auch da. Und ich bin sehr überzeugt davon, dass ihm derlei Fehler im nächsten Jahr nicht mehr passieren werden.
Generell tolle Rookies diese Saison. Ich denke nur an Bortoleto, eben Hatscher jetzt, Antonelli.
Ganz genau. Oli Bärmann.
Ja, Oli also Bärmann.
Eigentlich fast jeder, den man nennt. Ja, Liam Lawson fällt so ein bisschen ab, Colapinto, die zwei. Aber auch die waren gar nicht so schlecht unterwegs. Und damit kommen wir vielleicht noch zu den allerletzten Erwähnungen in dieser Episode. Franco Colapinto ist auf Platz 11 gelandet am Ende des Tages. Ja, hat sich da vorangeschlichen. Liam Lawson und Carlos Sainz, die sind sich zwischenzeitlich in die Haare geraten, was echt schade war, weil beide in den Punkten unterwegs waren. Liam Lawson sogar, glaube ich, 7. zum Zeitpunkt dieses Techtelmechtels da. Und es war echt ein dummes Manöver irgendwie. Carlos Sainz wollte Liam Lawson überholen. In Kurve 1 hinein, der Liam Lawson ist im letzten Moment dann nach rechts rübergezogen, hat die Seite zugemacht, Carlos Sainz wollte ihn dann außen überholen, Lawson ist dann aber wieder durch die Kurve 1 so gefahren, als wäre da niemand, Sainz war eigentlich auch nicht wirklich nebenan, er hing halt so hinten links irgendwie, dann haben sie sich natürlich berührt, beide haben sich da irgendwie Reifen aufgeschlitzt, Carlos Sainz hat noch eine neue Nase gebraucht und Carlos Sainz hat auch noch eine Strafe dafür bekommen, 10 Sekunden Strafe, er hat die Welt nicht mehr verstanden und ich muss auch sagen, die Strafe war ziemlich hart, ich weiß nicht warum. Ich meine, klar, der da hinten fährt, ist immer so ein bisschen schuld, aber das war jetzt eigentlich ein Rennunfall.
Racing-Incident, ja, genau.
Eigentlich so ein 50-50-Ding, so keiner wollte wirklich nachgeben, war jetzt aber bei keinem auch irgendwie eine böse Absicht zu erkennen. Ja, war halt gutes, hartes Racing. Kurve 1 erlaubt, unterschiedliche Linien. Beide haben unterschiedliche Linien dann eben ausprobiert und sind sich dann eben am Schnittpunkt der beiden Linien in die Quere gekommen. Also da war wirklich keine Notwendigkeit für irgendeine Strafe, meiner Meinung nach. Aber es gibt eine. Schade.
Tja, das war unsere Meinung. Wie sieht denn eure aus? Wir haben ja jetzt wirklich ganz viele Talking Points gehabt und ihr habt bestimmt zu allen eure eigene Interpretation und Meinung. Würde uns sehr interessieren, schreibt uns in die Kommentare. Wir tauschen uns da immer super gern mit euch aus, lernen da immer viel dazu. Ihr habt ja manchmal, oder sogar sehr oft, Dinge auf dem Schirm, die wir so gar nicht gesehen hatten. Also von daher geht in beide Richtungen.
Oder die wir nicht erwähnt haben, weil wir die Folge nicht komplett aufblähen wollten.
Ja, dementsprechend. Die nächste Folge kommt dann übrigens morgen schon mit den Fahrernoten. Abo lohnt sich. Also wir hauen so oft und so zahlreich es geht Formel 1 Content für euch raus und dann bleibt uns nur noch zu sagen, danke fürs Zuschauen und wir freuen uns jetzt schon auf Monza gemeinsam, würde ich vermuten.
Mehr Formel 1 ist mir gut, Freunde. Bis dann. Ahoi.